Guten Morgen am Sonntag, 4. Advent und wow, habe ich einen Muskelkater. Also so an Stellen auch, von denen ich gar nicht wusste, dass ein Mensch überhaupt dort Muskeln hat. Wir haben gestern Fußball gespielt. Bischof Christian Stäblein ist auch dabei gewesen bei Berlin Kickt mit Herz und hat eben auch mitgespielt. Herr Bischof, wie geht's denn Ihnen heute Morgen? Erzählen Sie mal ein bisschen, während ich hier die 4 Kerzen am Adventskranz anzünden.
Also ich glaube, guten Morgen erstmal, ich spüre nicht ganz so viel Nachwirkungen, aber Sie haben ja auch deutlich mehr gespielt als ich.
Naja.
Respekt, Herr Wittke, wie fit Sie noch sind. Jetzt
ja,
jetzt machen wir uns, wunderbar, 2 Kerzen sind schon an.
Wir sehen doch nicht alle 4 auf einmal.
Na, das, ich schenke Ihnen nächstes Jahr mein großes Streichholz.
Oh, ja. Es hat geklappt.
So, und jetzt machen wir uns erstmal geistlich fit, oder?
Ja.
Ist ja 4. Advent, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Wer jetzt meint, ich würde dem Bischof zu viel Honig um den Mund schmieren, ist mir auch egal, denn ich finde es wirklich richtig klasse, Herr Bischof, dass Sie mitgespielt haben gestern bei Berlin Kickt mit Herz, und ich finde das nicht selbstverständlich.
Also mir hat es viel Spaß gemacht, großen Spaß, vor allem wenn man auf die Mischung guckt, derer, die da mitgemacht haben, von ganz klein, 8 Jahre bis 66, und das war total beeindruckend. Dann waren alle absolut fair. Mhm. Wenn wir auf dem Boden lagen, wurde sofort gesorgt und unterbrochen. Dann muss man sich mal vorstellen, wir haben die ganze Zeit ohne Schiedsrichterinnen gespielt.
Ja,
das haben die Teams immer alles selber geregelt. Und trotzdem war es richtig guter Fußball. Das kommt auch noch dazu. Es war super Stimmung in der Halle. Also es war rundum Spaß, so wie Fußball sein soll, wenn man ihn selber macht.
Mhm. Ah, das haben Sie. Ja, haben Sie super zusammengefasst, wie ich finde. Ich mag mich einmal für die Stimme entschuldigen, die ich hier jetzt vorbringe heute. Also ich bin kerngesund.
Aber man muss da anfeuern. Ne?
Ja, das Anfeuern vor allem des Teams. Das war, ich habe noch beim Konzert von Bryan Adams, habe ich meiner Tochter noch gesagt, also nicht wundern, ich singe nicht so laut mit. Ich habe morgen Morning Show, da muss die Stimme halten. Aber gestern habe ich das komplett vergessen und einfach mein Team angefeuert. Und deswegen merke ich heute die Konsequenzen. Aber ansonsten, jetzt wird mir auf den Muskelkater eben ganz gut. Gestern bei dem Fußballturnier hat mich auch sehr dieses Gemeinsame, die Gemeinschaft, das Miteinander, Sie sprachen schon die Fairness an, wirklich, ich habe darauf gehofft, von daher kann ich nicht sagen, hat mich wirklich erstaunt, aber hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und in Sachen Gemeinschaft und Miteinander gibt es heute in religiöser Hinsicht auch eine Besonderheit, denn das jüdische Lichterfest Chanukka beginnt heute zeitgleich mit eben unserem, dem christlichen 4. Advent. Chanukka wird häufig verkürzt als das jüdische Weihnachtsfest bezeichnet. Herr Bischof, ist das eigentlich so korrekt?
Nee, eigentlich nicht. Also allenfalls, dass man sagt, beides sind Feste, die viel mit Licht in der dunklen Jahreszeit zu tun haben. Aber was da gefeiert wird, ist doch schon total verschieden. Chanukka ist das Wunder, das bei der Neuweihe des Tempels im 2. Jahrhundert vor Christus geschieht. Also Chanukka ist das Fest, das daran erinnert, dass damals das Öl eigentlich nicht hätte reichen können bei dieser Neuweihe. Mhm. Eigentlich nur noch für einen Tag gereicht hätte, man es aber für 8 Tage brauchte. Und dann hat das Öl auch tatsächlich 8 Tage gehalten. Das ist das große Wunder, ein Lichtwunder, das zeigt, Gott lässt unser Licht nicht erlöschen. Weihnachten feiern wir Christinnen und Christen die Geburt Jesu, Gottes Licht in der Welt, also auch Licht, aber anders. Gut unterscheiden, finde ich, schafft an solchen Stellen auch Vielfalt und macht uns viel reicher. Ich mag Chanukka sehr, es ist jüdische Tradition. Ich finde es großartig, dass wir diese große Menorah, also so nennt man diesen 9-armigen Leuchter, 7- oder 9-armigen Leuchter, da am Brandenburger Tor stehen haben. Mhm. Der heute noch entzündet wird in einer großen Zeremonie, also das Licht darauf, das Lichtwunder, das für die Tempelweihe steht, das ist das Chanukka-Fest.
Ist es denn Zufall, dass dieses Chanukka-Fest aber in die gleiche Jahreszeit fällt wie das Weihnachtsfest?
Also wie gesagt, ich glaube, es sind in der gewachsenen Tradition dann vor allem Feste, die etwas mit dem Licht im Dunkeln zu tun haben. Also Lichterfeste gehören eben einfach in die Herbst- und Winterzeit.
Das in die dunklere Jahreszeit und nicht in den Sommer.
Und damit immer dann doch das Zeichen, Gott ist gerade im Dunkeln da. Gott lässt gerade im Dunkeln nicht allein und lässt das Licht nicht verlöschen, tritt den glimmenden Docht nicht aus, heißt auch ein wunderbarer Satz beim Propheten Jesaja. Gott ist genau dann da.
Vierter Advent heute, Herr Bischof. Ankommen, Ankunft, Weihnachten rückt jetzt wirklich immer, immer näher. Wie viel angekommen sein ist denn heute schon in diesem Sonntag drin? Was feiern wir an dem Sonntag des vierten Advents?
Der vierte Advent lebt wirklich von der nahen Festfreude. Also wir hören Maria singen in den Texten, die für diesen Sonntag ausgesucht sind. Mhm. Wir hören ihren Lobgesang. Wir hören, wie ihr Herz erfüllt ist von der Freude dessen, der da kommt und was sich mit ihm erfüllen wird. Wir hören Paulus, wir hören ihn jubeln in einem Brief, den er im Gefängnis geschrieben hat und wo er davon spricht, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nah. Also dieser Sonntag ist wirklich ganz geprägt von der Nähe des Festes. Wir haben ja in diesem Jahr einen besonders langen Advent, den längstmöglichen, weil Heiligabend am Sonnabend ist. Also der vierte Advent ist gefühlt wirklich noch ein paar Tage von dem Fest entfernt. Nächstes Jahr ist es dann im Übrigen ganz anders. Dann fallen vierter Advent und Heiligabend auf denselben Tag. Dann hört man die Texte nochmal wieder anders. Mhm. Aber prägend ist vierter Adventssonntag Mariensonntag, weil wir von Maria den Lobgesang hören und eben nah, nah, nah ist der Herr.
Die Kerzen brennen, alle vier. Es riecht nach Gewürzspekulatius, weil ich welche mitgebracht habe. Mhm. Und noch ein wenig nach sportlichem Duschgel von gestern. Berlin kickt mit Herz. Wir kommen zur Bibelstelle. Worum geht's? Wo steht sie? Und was steht drin?
Ja, der Mariensonntag. Wir hören den Lobgesang der Maria und wir hören auch den Kontext, also die Szene, in die dieser Lobgesang eingebettet ist. Das ist, dass Maria Elisabeth besucht, Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer.
Moment. Familienbande. Wer besucht da wen?
Also Maria und Josef, die Eltern von Jesus. Mhm. Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer, der auf Jesus hinweist, große Prophet Johannes. Mhm. Und Maria besucht Elisabeth. Das ist die Szene, die wir gleich als erstes hören. Und dann hören wir den Lobgesang. Ich lese alles in eins durch.
Gerne.
Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, »Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist.« von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Herr Bischof, da war wirklich viel, viel Vorfreude zu hören von zwei Müttern, die einer Geburt entgegen.
Und das eine Kind hüpft im Leibe, als es die andere trifft, als Maria mit Jesus im Leib kommt. Ich finde, das ist ein so schönes Symbol mit unserer Vorfreude und dem Hüpfen vor Vorfreude, die sozusagen schon vorgeburtlich sein kann. Ja.
Nun mag ich da mal, also da ist viel Vorfreude drin in diesen Texten, in den Aussagen, aber ich mag eigentlich mal so ansetzen bei der Jungfrauengeburt. Okay. Im großen Thema, wie war das denn nun wirklich und kann ich das und mag ich das Mag ich das glauben? Geht das wirklich? Mhm. Ist das einfach nur eine schöne Geschichte oder was ist da los gewesen?
Also das finde ich ist das Tolle heute an diesem, das sind ja im Grunde zwei Texte. Das ist die Geschichte von Maria und Elisabeth und wie die sich treffen und wie das eine Kind, das dann auch später, Johannes der Täufer, der Wegweiser, der Hinweiser auf Jesus wird, wie der das sozusagen schon vorgeburtlich ist, wie dieser Johannes schon im Leib hüpft, als Jesus auch noch im Leib ist. Also dieses, Sie haben das ja auch beschrieben, das, was uns ja auch mit diesem Fest so innig verbindet, dieses private, wirklich, ja, Glück im Kleinen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Kleine, das dabei das ganz Große ist, nämlich die Geburt von neuem Leben. Das, was diese Welt erhält, dass immer wieder Leben geboren wird. Aber zunächst einmal, ich sag, rangezoomt auf die Geschichte dieser beiden, Maria und Josef und dann eben Elisabeth und Zacharias. Dann der zweite Text, ich komme gleich zu der Jungfrauengeburt
ja,
zurück.
Ich lasse sie da auch nicht raus.
Die zweite Hälfte, dieser Lobgesang der Maria, der ja, wenn man genau hinhört, ein ungeheuer politischer ist. Mhm. Also er stürzt die Gewaltigen vom Thron, er wird für Recht sorgen, für Gerechtigkeit. Das muss man sich vorstellen, das ist auch der Lobgesang in einer Zeit, in der das jüdische Volk von den Römern unterdrückt wird. Also das Land ist besetzt, die Römer herrschen und das jüdische Volk ringt um seine Selbstständigkeit, auch um die religiöse Selbstständigkeit. Und in diesem Moment wird mit der Geburt des ersehnten Messias eben auch die politische Befreiung verbunden. Die neue Möglichkeit, politisch und dadurch auch religiös wirklich selbstständig zu sein und diesem Gott dienen zu können. Und dann kommt jetzt das Element der Jungfrauengeburt, das übrigens direkt vor diesen beiden Texten erzählt wird.
Ah ja, okay.
Das kommt dazu, ich sage mal, als die kosmische Dimension. Also neben dieser privaten, innigen Neuschöpfung durch neues Leben, der damit verbundenen politischen, religiösen und politischen Dimension, Neuschöpfung auch der Gerechtigkeit, die kosmische Dimension, diese Welt, sag ich mal, die in sich verdorben ist, so die Vorstellung dabei, wir Theologinnen und Theologen reden dann auch gerne von Erbsünde, wird sozusagen erlöst, der Mensch in seiner ganzen Verfasstheit immer wieder auch das zu tun, was er eigentlich nicht tun soll, wird erlöst durch die Geburt, die an dieser Stelle nicht so abläuft wie sonst Geburten, sondern die als Jungfrauengeburt beschrieben wird. Also die nicht auf menschlichem Wege, sondern auf göttlichem, auf himmlischem Wege zustande gekommen ist, weil die Welt sich sozusagen, das ist für mich das Symbol da drin, weil die Welt sich nicht aus sich selber retten kann, sondern weil sie diese göttliche Beziehung an der Stelle braucht und deswegen von einer Jungfrauengeburt redet, also von einer Geburt, einer Schöpfung, die nicht wie alle anderen Schöpfungen ist. Und ich spreche extra von einem Symbol, weil ich glaube, dass es gar nicht furchtbar viel hilft, ob wir jetzt über die historische Realität an der Stelle spekulieren. Die Bibel erzählt sehr klar von Josef, der sich eben auch als Vater an dieser Stelle bekennt und zu Maria stellt, was ganz herausragend auch wichtig ist an dieser Stelle. Sondern ich glaube, es geht um diese kosmische Dimension. Die Welt wird auf andere Weise erlöst als durch sich selbst.
Die Welt wird auf andere Weise erlöst als durch sich selbst.
Durch Gott.
Hm.
Durch Gottes Kommen in die Krippe.
Was ist denn die Welt selbst als durch sich selbst? Wie könnte sie durch sich selbst erlöst werden?
Ja, Sie haben recht, jetzt kommen wir richtig in so ein bisschen philosophische Sphären und Dimensionen. Ich glaube, jetzt muss man diese drei Ebenen, die ich da benannt habe, wieder miteinander verbinden, um zu sehen, wie ja jetzt, wenn wir auch wieder in den Nahbereich, in dieses Private hineinzoomen, oft selber die Erfahrung haben, nicht aus unserer Haut zu kommen, nicht das zu tun, was wir eigentlich wollen, sondern oft auch das genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will und mich selber als ein furchtbar in mir gefangener, oft auch schlechter Mensch wahrnehme. Und daraus befreit zu werden durch jemand anders und am Ende daraus befreit zu werden, ja, durch etwas, was dann durch Gott an mich herangetragen wird, weil es nicht aus mir selber kommen kann. Das ist, glaube ich, das, was dann über diese drei Ebenen privat, politisch und die ganze Schöpfung in der Weihnachtsgeschichte und in dieser Ankündigung geschieht. Und das ist ja das, was wir dann auch am Ende in einer Woche singen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Da haben wir das wieder. Welt ging verloren. Aber Christus kommt und Gott kommt in dieser Krippe und dreht alles wieder um. Und vom Umdrehen spricht Marias Lobgesang. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Es ist die große Umwendung dieser Welt.
Herr Bischof, ich hatte letzte Woche so einen Gedankenanflug, den ich Ihnen gerne erzählen mag, den ich gerne mit Ihnen teilen mag. Ja. Es fiel mir zum Glück wieder ein, dass ich mich an etwas erinnern wollte, nämlich Anfang des Jahres hatte mich dann auch Corona erwischt. Mhm. Letztlich zum Glück, in Anführungsstrichen, nur mit starken Grippesymptomen, aber in diesen 2 Wochen habe ich mich stellenweise so gefühlt, dass ich dachte, Thorsten, du wirst nie wieder richtig fit werden. Du wirst nie wieder Elan haben, Kraft haben, schwungvoll durchs Leben gehen können. Und jetzt gerade in den letzten Tagen, wir haben gerade das Radio Paradiso Fußballturnier Berlin Kickt mit Herz vorbereitet, hatte ich wieder so viel Schwung und Elan und Kraft und fühlte mich fit und gesund und bin dafür so dankbar. Und ich hatte mir damals vorgenommen, als es mir schlecht ging, Thorsten, wenn es dir wieder besser geht, und es wird dir wieder besser gehen, davon war ich damals überzeugt, dann erinnere dich daran, an diese blöde Zeit und freue dich richtig, dass es dir jetzt gut geht. Danke an mein Ich im Februar. Und gleichzeitig denke ich dann an die Menschen, denen es jetzt gerade eben nicht gut geht. Und hoffentlich dann werden diese Menschen doch auch wieder Kraft finden und zu Kraft kommen, dass es ihnen besser geht. Und ich denke auch an die möglicherweise schon aufgeben mussten, weil es ihnen dann eben doch voraussichtlich nicht, mindestens nicht so bald, besser gehen wird. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, kräftige. Kräftige die müden Körper, die von Krankheit geschundenen. Gib Hoffnung auf deine Kraft. Gott, wir bitten dich, stärke die müden Seelen, die vor Sehnsucht brennen, aber oft unerfüllt sind. Lass uns hoffen auf deine Stärke. Gott, wir bitten dich, stärke die müden Geister. Lass uns spüren, du bist nah. Lass uns das spüren und erleben, wie die Freude neu in uns wächst. Dein Geist in unserem Geist.
Amen. Herr Bischof, gestern, ich fand es sehr schön, dass Sie bei Berlin Kickt mit Herz, unserem Fußballturnier, dass Sie zu Beginn ein Gebet gesprochen haben. Und viele haben mich darauf anschließend angesprochen. Mhm. Einige schon gleich mit, das war mal schön, ein Gebet zu hören, die auch ganz schnell etwas damit anfangen konnten. Und es waren aber auch andere dabei, die gesagt haben, also vor dem Fußballspiel, also, da habe ich ja noch nie gebetet. Aber auch diese sagten dann, also, das war mal was. So, alle konnten irgendwie was damit anfangen. Ist es für Sie auch so ein bisschen ungewöhnlich gewesen, in so einem Rahmen,
sagen,
jetzt ein Gebet zu sprechen?
Ja, in der Sporthalle. Und ich hatte ja nun selber auch schon Fußballklamotten an. Also, das ist schon ungewöhnlich. Aber, umgekehrt, wenn wir jetzt einmal auch so zu den Fußballspielerinnen, Fußballspielern gucken, gibt ja nicht wenige, die auch beten, bevor sie auf den Platz gehen.
Mhm. Ne? Und die aufs Feld laufen und sich einmal auch kurz bekreuzigen, so ganz schnell.
Ich denke dann immer, da ist ein großes Vertrauen, dass da eine andere Kraft ist. Mhm. Also kann man jetzt ja auch immer so ein bisschen, viele, die darüber lächeln und was soll das jetzt? Und geht ja nie darum, sozusagen dann Gott auf die eigene Seite zu ziehen. Das wäre ja völlig absurd beim Fußball. Mhm. Sondern ich glaube, es geht darum, so dieses, da ist eine große Kraft und ich will mich damit verbinden, weil ich weiß, es, dann sind wir wieder beim Thema von heute, es hängt nicht an mir allein. Mhm. Ja,
gut. Wir kommen jetzt zum Segen und da möchte ich auch nochmal sagen zu den Menschen und über die Menschen, die gestern da waren, die mitgespielt haben bei Berlin Kickt mit Herz, die Hörerinnen und Hörer, die meine Teamkameraden und Kameradin Luisa geworden sind, aber auch die anderen Teams, die Jury, die Menschen vom TSV Marienfelde, das alles gemeinsam und alle gemeinsam machen, feiern zu können, zu dürfen, wirklich, das ist ein Segen.
Das ist ein Segen. Und Sie fragen, was die Welt ist? Das ist das alles zusammen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, weil es ja auch jetzt schon fast wieder eine ganze Woche her ist. Am vergangenen Montag hatten Sie zu einer wirklich hochinteressanten Diskussionsveranstaltung eingeladen. Mhm. Wie radikal muss Klimaschutz sein? Und mir hat wirklich gut gefallen, dass die Menschen wie sie miteinander umgegangen sind und miteinander gesprochen haben. Also es wurde durchaus deutlich, dass die Meinungen und Einstellungen auseinandergehen, also gerade zwischen Umweltsenatorin Bettina Jarisch und der engagierten Klimaschützerin. Und trotzdem haben sie miteinander geredet. Und ich betone das miteinander so, weil ich so einige Diskussionsrunden erlebt habe, wo die Leute so schrecklich aneinander vorbeigeredet haben. Und hier haben sie einander wirklich gegenseitig zugehört und sind aufeinander eingegangen, auch wenn sie am Ende nicht einer Meinung gewesen sind. Aber diese Form der Kommunikation, das fand ich echt super.
Ja, also vielen Dank, dass Sie das nochmal so sagen. So habe ich es auch erlebt. Es wurde wirklich miteinander geredet. Ja. Es war was sehr Besonderes, dass die Klimaaktivistin Frau Dr. Grüning und die Umweltsenatorin Frau Jarasch richtig in einen, also ich fand das fast eine Sternstunde, diesen Dialog, den wir da erlebt haben. Jetzt sag mal, und das brauchen wir auch. Also kann man ja immer nur wieder sagen, wir müssen umkehren in der Klimaschutzfrage, in der Klimaschutzpolitik. Die Klimakatastrophe hat längst begonnen und wir sind gefragt. Also gut, dass dieser Dialog im kirchlichen Raum möglich war und möglich ist.
Worüber wir heute auch noch nicht gesprochen haben, ist Fußball. Also Berlin kickt mit Herz. Ja. Wir haben ganz viel eigentlich über Fußball gesprochen, aber ich meinte jetzt das andere Fußball. Also da gibt's ja heute was. Machen wir uns nichts vor. Endspiel Argentinien gegen Frankreich. Egal, ob Sie es nun gucken oder nicht, es wird ein Endergebnis geben. Wie geht's Ihrer Meinung nach aus?
Also ich hoffe auf Argentinien, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, die sind einfach mal wieder dran. Also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass die das letzte Mal Weltmeister gewesen sind. Frankreich war das erst vor 4 Jahren. Insofern finde ich einfach bei aller Liebe zu unserem Nachbarland, bin ich da sehr für Abwechslung im Fußball. Ich hoffe auf Argentinien. Ich muss aber voller Anerkennung sagen, die Franzosen haben eine wirklich tolle Mannschaft. Wunderbar, voller, grandioser Fußballspieler. Insofern ist total offen und heute Abend sind wir schlauer.
Okay, geben wir nochmal einen Ergebnistipp ab. Ich sage, also ich glaube, das könnte auch gut ins Elfmeterschießen gehen. Ich sage jetzt trotzdem, ist so ein langläufiger Tipp. Ich wollte 2-1 sagen, aber ich mache mich jetzt mal ganz, ich sage mal 2-0 Argentinien.
Oh, okay. Ich wollte jetzt ganz nahe da dran eigentlich mit 2-1 für Argentinien. Was mir aber immer nicht so gefällt, ist, wenn Argentinien nur auf Lionel Messi reduziert wird. Das ist ein ganzes Team. Und das haben wir doch gestern gesehen. Aufs Team kommt's an. Aufs ganze Team und das Miteinander.
Schönen 4. Advent wünschen wir Ihnen. Es geht Richtung Weihnachten, Richtung Heiligabend. Die Vorfreude wächst.
Einen gesegneten 4. Advent. Freut euch im Herrn alle Wege. So ist der Wochenspruch. Das wünsche ich Ihnen für diese Woche.